interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Du musst du dir da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Das 343. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria ist Geschichte. Es war turbulenter, als sich das viele erwünscht und erhofft haben. Und dennoch wollen wir in den nächsten Minuten nicht nur über das Wiener Derby sprechen, sondern auch über viele andere spannende Themen. Einen schönen Abend, liebe Fußballfans. Willkommen zu Talk und Tore. Und wir starten wie üblich mit der Vorstellung unserer heutigen Gesprächsrunde hinein. Und ich darf beginnen mit einem Champions League Spieler mit Kevin Wimmer, Ex-Rapidler. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Mit einem Ex-Austrianer, mit Markus Suttner.
Ebenfalls schönen Abend.
Hallo. Und mit einem Ex-Rapidler und Ex-Austrianer, Peter Stöger, Sky-Experte.
Servus.
Meine Herren, es waren leider in den letzten Minuten schlimmere Bilder, als wir es nach einem Derby eigentlich sehen wollen. Wir wollen trotzdem vielleicht zunächst mal den Abend ein bisschen lockerer beginnen. Kevin, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Es war auch für Sie eine sehr interessante Woche, würde ich sagen. Haben Sie sich schon ein bisschen Revue passieren lassen?
Auf jeden Fall. Also erstmal bin ich froh, dass ich da sein darf. Es ist mein erstes Mal jetzt hier im Studio. Aber ja, war, wie du sagst, da war auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Woche für mich. Es ist viel passiert. Vor allem in den letzten Wochen, dann nachdem klar war, dass wir uns für die Champions League qualifizieren, war schon echt ein unglaubliches Gefühl. Aber jetzt dann mit dem ersten Spiel in Glasgow auswärts, Celtic Park, das war schon was ganz Besonderes. Und dann natürlich, dass ich da noch direkt ein Tor geschossen habe, ist natürlich war ein bisschen surreal. Also hat sich alles so angefühlt, wie wenn es nicht gerade wirklich passieren würde. Aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich habe es sehr genossen, auch wenn leider das Ergebnis dann nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben.
Und dann noch Derby in dieser Woche. Sie als Ex-Rapidler, sind Sie da noch so gefühlsmäßig auch ein bisschen mit dabei?
Ja, natürlich verfolgt man die Spiele dann immer noch mal mehr. Also heute habe ich leider nur die erste Halbzeit gesehen, weil ich dann mich auf dem Weg hergemacht habe ins Studio. Aber ansonsten verfolgt man das natürlich schon immer gerne. Ich glaube, es ist immer ganz besondere Brisanz in den Duellen. Man weiß, ich glaube, wir haben es alle selber gespielt. Die Spiele ist was ganz Besonderes und deswegen schaue ich da schon auch immer gern zu,
ja. Ja, ähnlich wird es auch Markus Ihnen ergehen. War ja auch eine sehr schöne und lange Zeit bei der Austria mit sehr vielen Derbys, aber jetzt ein bisschen weg vom Fußball, bis auf ASV 13, zweifacher Papa und mal ein bisschen was anderes, oder?
Ja, ein bisschen mehr Zeit für die Familie oder beziehungsweise planbarer. Das Derby habe ich jetzt geschaut am Handy bei der Kindergeburtstagsfeier, also von daher mehr Zeit für diese Dinge.
Ja, und Peter Stöger schaut sowieso immer Fußball und immer Derby.
Ja, muss ich. Ich habe keinen Kindergeburtstag.
Wir haben heute schon gesprochen, aber auch völlig zu Recht. Ich meine, mit einer so positiven Derby-Bilanz, wie Peter Stöger eine hat, ist das schon ein angenehmes Gefühl.
Ja, die positive Derby-Bilanz ist klar, wenn man weiß, dass wir in der Zeit mit Austria oft Meister geworden sind, dann ist die halt eine positive und bei Rapid sind wir auch Meister geworden. Also das war schon etwas, was nicht nur mit mir zu tun hat, sondern auch mit den Mannschaften, die ich damals gehabt habe.
Jetzt müssen wir leider eben ein bisschen über die Themen sprechen, die sich eben in der letzten guten Stunde auch dann noch in Wien nach dem Derby ereignet hat. Es hat nämlich zahlreiche Ausschreitungen gegeben mit Leuchtkörpern, mit Handgreiflichkeiten. Wir sehen das Ganze jetzt auch in Bildern. Wir wollen Ihnen die wirklich gröbsten Ausschreitungen und schrecklichsten Bilder eigentlich ersparen. Deswegen bleiben wir in dieser Perspektive, Peter. Wir haben es uns trotzdem oben angesehen. Ich denke, uns ist allen ein bisschen Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Wie kann sowas passieren?
Ja, es ist nicht das erste Mal. Und es ist wirklich schwierig für mich einzuordnen, weil, so wie du gesagt hast, also wir wir müssen das schon ganz klar ansprechen, dass gewisse Dinge ganz einfach keinen Platz haben. Also nicht nur am Sportplatz, aber wenn solche Dinge am Sportplatz schon passieren, dann ist es eine extrem gefährliche Situation. Ich sage das ganz einfach so wie man es denkt, weil das, was wir zeigen wollen, ja, und was wir zeigen können auch, nachdem wir die Bilder auch wirklich gesehen haben, ist vollkommen genug. Also wir haben andere Sachen gesehen, die sind nicht zum Herzeigen. Ist ja nicht so, dass die Exekutive oder wer auch immer sich dann damit beschäftigt, das nicht sehen wird. Aber es ist ganz einfach grauslich, es ist richtig grauslich. Und das ist für mich schon erschütternd, wenn ich mir denke, und ich sage jetzt nicht, das ist Austria oder es ist Rapid. Ja, also wer begonnen hat, wie reagiert, darum geht es gar nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Woche hinter uns, wo man sich dann irgendwann einmal denkt, mit der Situation des Hochwassers, irgendwann muss ja so ein bisschen was wie Empathie in irgendeiner Form kommen oder der Hausverstand, wie man miteinander umgeht. Und das sind so Dinge, die mir wird richtig schlecht, wenn ich sowas sehe. Und ich glaube, man muss sich wirklich irgendwann mal jetzt in einem größeren Kreis zusammensetzen und Dinge ansprechen, dass das ein absolutes No-Go ist. Wir sind in einem Bereich unterwegs, wo wir immer davon sprechen, dass man, wie soll ich sagen, wir müssen als Vorbilder da sein, als Sportler, als Vorbilder. Wir sind in einem Verein integriert, wir sind in einer Sportart integriert. Und das ist vollkommen ein falsches Signal. Du hast ein volles Stadion, du hast ein Fußballfest, du hast etwas, wo Leute wegkommen können von unangenehmen Gedanken. Und wir müssen dann uns damit auseinandersetzen, dass man solche Sachen nach einem Derby diskutieren. Das geht ganz einfach nicht.
Es waren nach dem letzten Wiener Derby schon ähnliche Vorfälle direkt auf dem Spielfeld, als zunächst Feuerwerkskörper aus dem Auswärtssektor auf die Familientribüne geflogen sind und daraufhin diese Bilder entstanden sind, wie auch heute. Heute waren sie noch viel schlimmer als nach dem letzten Derby. Markus Suttner, Peter Stöcker hat angesprochen, Exekutive. Ist es dann im Endeffekt nicht nur ein Problem der Fans, sondern hat heute einfach mehr versagt als nur der Zuschauer selbst?
Ich glaube, die Ordendienste, ich glaube, natürlich müssen sie einfach den Plotsturm dann einfach auch unterbinden. Also natürlich ist, glaube ich, wenn da die Ordner dort stehen, die teilweise vielleicht einfach nicht in der Lage sind, dann die, oder sind an einem Amt, dem stehen wollen, wenn da einfach Fuchs drüber kraxeln, die vermummt sind. Ist einerseits auch verständlich, aber da muss vielleicht auch die Polizei schneller da sein. Ich glaube, dass man ja schon gewusst hat, wie es nach einem Derby oft dazugeht und
wollte also, gerade sagen, mit dem Wissen auch des letzten Derbys, wo eben auch die Rapid-Fans
über das Spielfeld gelaufen sind. Aber trotzdem muss man einfach auch, so wie der Peter sagt, einfach appellieren. Es hat einfach im Fußball keinen Platz. Vor allem, wenn man wirklich diese Szenen dann, so wie wir gesehen haben, was da alles passiert ist, geht einfach nicht. Also da ist einfach nicht nur eine Grenze überschritten und ja, ich hoffe, dass die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden.
Also ich will damit nur ganz kurz noch sagen, also es war keine Kritik an der Exekutive. Die Aufarbeitung der Geschichte, das habe ich gemeint, die Exekutive. Ja. Mein Appell ist ganz einfach schon in die Richtung, ob das irgendwann einmal greift oder nicht greift, an die Leute, die den ganzen Wahnsinn produzieren und fabrizieren. Das ist etwas, wo man einwirken muss. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass man das kann. Aber irgendwann einmal ist an der Zeit, dass wenn du das zweite Derby hintereinander hast, wo die Hütte voll ist, wovon du träumst, was du dir wünschst als österreichischer Fußballspieler, dass man dann über solche Themen jedes Mal diskutieren muss. Und wir haben ja auch gesehen, dass jemand, selbst wie Steffen Hoffmann, keine Möglichkeit gehabt hat, irgendjemanden aufzuhalten. Ja. Das heißt, es ist denen ja am Ende des Tages auch egal, wer vor ihnen steht. Eine schwierige Situation.
Ich habe das Wort Exekutive eigentlich nur aufgegriffen, weil es auch in der Nachberichterstattung Thema war bei den Beteiligten, bei den Protagonisten, die eben ein gewisses Sicherheitsversagen da auch eingeräumt haben. Das wird alles noch Thema werden.
Alles klar, meine Sichtweise wird damit auch klar gemacht.
Absolut, ja. Und da wollen wir eben jetzt auch mal hineinhören, nämlich in den Geschäftsführer von Rapid, Steffen Hoffmann.
Ja, das war ja nach dem letzten Derby auch so, nur damals war es ja kein großes Thema. Aber man versucht natürlich das Bestmögliche, aber ich glaube, ja, die Dinge sind dann so, wie sie sind und da kann man sein Bestes geben. Manchmal hat man einen gewissen Teil Erfolg, manchmal nicht und es ist schade, dass wir uns zwar über das Sportliche heute freuen können, aber natürlich das, was nachher passiert ist, etwas ist, was wir im Stadion nicht sehen wollen.
Vor allem Rapid ist ja aktuell noch auf Bewährung, auch zuletzt wegen Vorfällen in Pyrotechnik, Nichtgewährleistung der Sicherheit etc. Haben Sie da die Befürchtung, dass man jetzt auch wirklich noch einen Punktabzug bekommt?
Ja, müssen wir uns die nächsten Tage anschauen. Ich muss gestehen, bin auch noch sehr emotional aufgrund der Vorfälle. Wir werden uns das in Ruhe anschauen, wir werden das durchdiskutieren und dann werden wir schauen, welche Schlüsse wir als Club daraus ziehen werden. Aber ja,
natürlich. Welche Schlüsse sollte man denn ziehen? Es wiederholt sich ja doch auch.
Ja, es hat sich jetzt zum zweiten Mal wiederholt. Es war das zweite Derby, wo so etwas passiert bei uns im Stadion.
Ja. Drum, welche Schlüsse?
Ja, wie gesagt, das werden wir uns in aller Ruhe komplett emotionslos anschauen und dann muss man schauen, was man machen kann, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, um diese Dinge zu verhindern. Und wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann werden wir alles tun, damit sowas nicht mehr passiert.
Ich danke.
Also so eine erste Einschätzung von Steffen Hofmann. Wir sehen jetzt auch die Bilder, als der Geschäftsführer versucht hat, die eigenen Fans zurückzuhalten auf dem Weg Richtung gegenüberliegende Spielfeldseite, wo eben auch einige Austria-Fans schon unten auf dem Spielfeld standen. Kevin, Sie haben oft gespielt in diesem Stadion. Bekommt das einfach hin und wieder zu viel Dynamik, das Ganze?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Bilder jetzt vorhin zum ersten Mal gesehen. Also am Ende ist es immer nur ein Fußballspiel. Also ich glaube, wenn ich heute die erste Halbzeit geschaut habe, auf das freut sich jeder Spieler, auf solche Derbys, volles Stadion. Die Stimmung war außergewöhnlich gut wieder und das Spiel war auch sehr attraktiv, war ein richtig spannendes Derby und um das sollte es gehen und nicht um, dass man dann nach dem Spiel als jetzt Rapidspieler zum Beispiel willst dich freuen über den Derby-Sieg, aber am Ende spricht jeder nur über die Ausschreitungen danach. Und wenn man die Bilder sieht, auch wir haben immer die Freikarten für die Familie oder Freunde, die sind da genau hinterm Tor, neben dem Auswärtssektor. Also, ja, weiß ich nicht, wie man sich da als Rapid-Spieler auch fühlt, wenn du weißt, da deine Freunde oder deine Familie sitzt vielleicht da und da werden Bengalos rübergeschossen. Also, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, ist ja jetzt, weiß man ja nicht, von wo das ausgeht, von welcher Seite. Also gibt es genug Themen, die da jetzt aufgearbeitet werden müssen. Aber als Spieler ist es auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass das jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Wenn man die Bilder sieht, hat das alles auf jeden Fall nichts mit Fußball zu tun.
Ja, das definitiv. Peter, wir haben auch Steffen Hofmann gehört, der eben gemeint hat, man muss sich jetzt wirklich klar zusammensetzen und an Lösungen arbeiten. Was könnte eine Lösung für die Zukunft sein? Muss man wirklich eine Polizeikette nach Spielende an die Mittellinie stellen? Anders scheint es ja fast nicht mehr zu funktionieren.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt schon Länder, wo es funktioniert. In England funktioniert das wunderbar. Also das ist ja, du benimmst dich daneben und das war's dann. Okay, dann kannst du das Sky-Abo buchen und das kannst du dann zu Hause anschauen. Aber im Stadion wirst du nicht mehr zu sehen sein, weil du bist personalisiert und kommst nicht mehr rein. Also das ist bei uns natürlich eine andere Situation, weil klar ist, wenn 50.000 ins Stadion gehen, dann warten da 200.000 auf ihr Ticket. Das heißt, wenn du dir als einer von 50.000 daneben benimmst, bist du raus und der Nächste kommt noch und die anderen zigtausend warten noch, dass sie ein Abo kriegen oder eine Karte bekommen. Das ist halt so. Bei uns ist es ein bisschen anders. Deswegen ist es halt extrem bitter, wenn bei uns mal die Hütte voll ist und richtig gute Stimmung ist und es so ein Derby ist und dann muss man permanent über solche Sachen sprechen. Und ich habe mir das Spiel auch angesehen. Weißt du, es ist ja so, wenn man sagt, das ist mein Verein und dazu stehe ich und dann schaue ich mir das Spiel an. Und das Spiel ist ein ordentliches Fußballspiel, wo Dynamik drinnen ist, wo Szenen drinnen sind, wo die Leute in Zweikämpfe gehen, ganz normal in Zweikämpfe gehen, keine 5 roten Karten, keine bösen Aktionen. Und dann im Vorfeld und danach passieren solche Sachen, dann weiß ich nicht, ob das wirklich mit dem Verein zu tun hat, zu dem sie so stehen. Das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Und wenn es um ihre Gruppierung geht, dann ist es auch okay, dann geht es um ihre Gruppierung. Aber manchmal habe ich nicht das Gefühl mehr, dass es echt um den Verein geht, zu dem sie stehen und wo sie sagen, das ist ihr Herzblut. Also ich habe gesehen, 22 Kicker oder mehr, die dann gewechselt worden sind, die haben versucht, diese Punkte zu holen. Es war ein gutes Fußballspiel und normalerweise sagst du, okay, die haben das Spiel gewonnen, die einen gehen nach Hause, weil sie traurig sind, dass ihr Verein verloren hat, die anderen sind super happy, weil sie gewonnen haben und in ein paar Wochen sehen wir uns wieder im Mannerstadion. Aber es ist offensichtlich schwierig. Steffen war sehr angeschlagen, muss man sagen, ist auch mittendrin gewesen, wir haben auch mehr Szenen gesehen, als die man da gesehen hat. Er hat versucht aufzuhalten, es hat keinen Menschen interessiert.
Ja.
Das ist Fakt.
Peter hat die englischen Fans angesprochen. Sie beide haben ja auch auf der Insel gespielt. Markus, wie wird das Fanleben dort gestaltet in England? Haben Sie das Gefühl, dass dort einfach mehr Respekt auch herrscht, auch gegenüber der Mannschaft, wie man sich verhält?
Ja, das schon. Ich glaube, da trotzdem einfach, so wie es der Peter gesagt hat, dass man halt auch generell, die wissen, wenn sie dann einen Plätzchen bauen, dann haben sie einfach die Sperre lebenslang und kommen einfach nicht mehr hin und kann sich das im Fernsehen anschauen. Ist einfach eine coole Sache, dass halt die Stimmung super ist, aber halt auch nicht aggressiv gegenüber. Und von daher aus hat der Fußball fester dort und nicht so Chaoten, die halt einfach nur ins Stadion gehen, um einfach nur Krawall zu machen. Das ist halt, das wird die Herausforderung sein, halt, dass du dann wirklich irgendwie mal ein Mittel findest, dass das halt mal rausforscht, wer da einfach dabei ist. Und natürlich ist es auf beiden Seiten, also egal wer das ist, beide Seiten gibt es einfach leider solche ja, Massen leider schon, die dann halt nur wegen sowas ins Stadion gehen. Und das sollten beide Vereine halt in Abstimmung halt, glaube ich, mal angehen, dass man da halt einmal wieder schön ins Stadion geht. Also ich glaube, dass einfach keine Familien gern mehr Derby anschauen gehen, weil es auf beiden Seiten einfach nicht weißt, ob eben im Allianz-Stadion oder in der Generalarena fühlst du dich einfach nicht mehr sicher.
Darauf läuft es hinaus am Ende. Kevin, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht in England damals, auch so vom Fanverhalten her?
Ja, in England war immer alles sehr gesittet, muss ich sagen. Also ich glaube auch jetzt, wenn wir in Glasgow gespielt haben, die Atmosphäre im Stadion ist einfach ganz andere. Also es gibt ja auch nicht so die, so wie es in Österreich oft ist, hinterm Tor die Fans, die Hardcore-Fans, so die für die Stimmung zuständig sind. Also das gibt es eigentlich in England dann eher weniger. Da geht das ganze Stadion mit, da wird ein Song angestimmt und das ganze Stadion singt mit. Also da glaube ich, gibt es sicherlich, wird es auch Vorfälle geben, aber so, wenn man das große Ganze sieht, da passiert nicht wirklich viel und da kann man sich, wie das Suti gesagt hat, da kann man sich als Familie, kannst da ohne Bedenken mit deinen Kindern ins Stadion gehen und muss da keine Sorgen machen, dass vielleicht, okay, wenn die eine Mannschaft heute verliert, dann kann vielleicht wieder passieren, dass die paar gewisse Fangruppen dann das nicht so gut aufnehmen und dann gewaltbereiter über den Platz laufen zur gegnerischen Mannschaft, zu den Fans. Und dann ist das natürlich ja, auf jeden Fall so, wie das in England oder jetzt auch in Schottland so der Fall war, ist das auf jeden Fall genauso, wie es sein sollte. Und dass man dann nach dem Spiel wirklich auch über das Sportliche reden kann und nicht jetzt so, wie wir das dann das Sportliche leider in den Hintergrund rückt.
Das wollten wir eben auch machen mit Manuel Ortlechner, dem sportlichen Leiter der Wiener Austria. Allerdings haben wir eine Absage bekommen, natürlich allzu verständlich. Wir werden natürlich versuchen, in den nächsten Tagen auch noch weitreichende Stimmen einzuholen, die Sie dann auf skysportaustria.at natürlich auch noch mitverfolgen und nachlesen können. Jetzt wollen wir aber noch eine weitere Stimme hören, und zwar ebenfalls aus dem Lager von Rapid. Markus Katzer stand uns zur Verfügung.
Markus Katzer, wollen Sie Ihre Emotionen uns verraten, die herumschwirren im Kopf?
Gemischt. Einerseits freut man sich natürlich, dass man Tabellenführer ist, dass man ein gutes Spiel heute gemacht hat gegen die Austria, dass man ein tolles Derby gesehen hat sportlich, mit dem richtigen Ergebnis für uns, 2-1 gewonnen, wunderbar. Und andererseits gibt es natürlich die Vorkommnisse nach dem Spiel, die man nur schwerstens verurteilen kann, die viele Fragezeichen aufwerfen. Ich war ja hautnah dabei, kann nicht verstehen, warum ein Fan das macht, ja, und irgendwelche Leuchtkörper in den Fansektor, in den Familiensektor schmeißt. Andererseits verstehe ich es auch nicht, warum die Polizei so lange braucht, bis sie dann da ist und deeskalierend wirkt. Aber man muss es aufarbeiten. Die Dinge dürfen nicht im Stadion passieren, die dürfen gar nicht passieren im Zuge so eines Spiels. Und da muss jeder vor seinen eigenen Tür kehren. Ist sicher auch viel Gesprächsbedarf, auch seitens der Austria, seitens von unserer Seite, was die Sicherheit betrifft, seitens der Exekutive. Und das muss man aufarbeiten jetzt.
Wenn wir jetzt bei Ihrem Verein sind, vor eigenen Türe kehren, Sie sind dann auch natürlich die Fans hinübergelaufen, gab natürlich dann auch die Schlägereien auf dem Feld. Wie kehrt man denn vor der eigenen Tür?
Ja, jetzt darüber zu sprechen, was man in Zukunft machen wird, ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt beim Interview und nach 30 Minuten vor Schlusspfiff oder 20 Minuten, nachdem das passiert ist. Ich glaube, dass man es analysieren muss, dass man einfach Dinge machen muss und schaffen muss, dass solche Dinge einfach nicht mehr passieren.
Haben Sie Befürchtung, da man ja auf Bewährung ist, dass jetzt wirklich Punkteabzug droht und auch kommt?
Naja, klar hat man diese Befürchtung. Ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen, aber im Endeffekt oder jetzt schon sagen, dass das passieren wird, aber ist natürlich nicht ideal. Ja.
Sind Sie dann einfach auch grantig, wenn wir über die Emotionen sprechen? Man gewinnt wieder ein Derby und es ist wieder überhaupt nicht das Thema, das man gewonnen hat?
Naja, das Thema ist natürlich groß. Das kann man jetzt einfach noch nicht wegwischen. Und sicher ist man da grantig. Die Mannschaft hätte sich's verdient gehabt, heute einfach ja, ein bisschen zu feiern, ein bisschen den Sieg genießen gegen die Austria, das ist immer ganz besonders. Und jetzt müssen wir alle über das reden. Das ist natürlich fad und macht keinen Spaß.
Danke fürs Gespräch.
Ja, auch Markus Katzer natürlich gezeichnet, aber mit einem durchaus guten Interview, mit klaren Ansagen, mit einem guten Statement auch. Man wird also weiter beobachten, wie die Geschichte sich fortsetzt. Und trotzdem wollen wir jetzt am Ende dieser ganzen Causa mal auf die Tabelle einen Blick werfen, um langsam auch sportlich zu werden hier in dieser Sportsendung, die es ja auch eigentlich sein soll. Und wir sehen, dass eben auch schon was angesprochen wurde. Rapid Stand jetzt mal derzeit Tabellenführer wäre in der Admiral Bundesliga mit 14 Zählern, könnte sich wie gesagt ändern, sollte es diesen Punkteabzug von einem Zähler geben. Dahinter der WRC, gefolgt von Blau-Weiß Linz. Der LASK hat gestern seinen ersten Sieg nach 5 Niederlagen gefeiert und wir sehen auch, dass einige Mannschaften noch nicht die volle Spielanzahl haben. Insofern ist die Tabelle vielleicht nicht hundertprozentig aussagekräftig, aber Peter, eine durchaus spannende Konstellation nach 7 Runden, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.
Ja, das stimmt. Aber es ist, so wie es Michael Katzer gesagt hat, ne, der Rapid ist das Erste. Normalerweise hast du Jubelgesänge und hast andere Themen jetzt. Aber es ist, sind schon ein paar Mannschaften dabei, mit denen man vielleicht gerechnet hat, aber so ganz vorne dabei nicht. WRC natürlich, Blau-Weiß Linz überragend. Ja, es ist schon, es wirkt zumindest ein bisschen ausgeglichener, als es die letzten Jahre war.
Ja, noch ohne Punkteteilung, wohlgemerkt,
ja,
und
stimmt,
jetzt schon ausgeglichen. Kevin, Sie waren ja auch Teil dieses Modus schon, nach der Liga-Reform mit der Punktehalbierung. Wie sehen Sie bis jetzt die Leistungen von Rapid in dieser Saison? Hätten Sie sich einen Start wie diesen erwartet, vielleicht sogar erhofft?
Ich glaube, dass man letzte Saison dann am Ende gesehen hat, dass, glaube ich, das mit dem Trainer und mit der Mannschaft jetzt, dass das richtig gut zusammenpasst. Haben jetzt in der Saison international eine super Figur gemacht. Ein bisschen mehr Glück, werden sie in die Europa League kommen. Und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt wirklich sehr, sehr gut ist, dass sie auf allen Positionen sehr gut besetzt sind. Gute junge Mannschaft da haben, aber die gewisse Erfahrung, die nötige, haben sie auch dabei. Und deswegen, ja, würde jetzt nicht sagen, dass das überraschend ist. Natürlich jetzt das Erste sind, ist eine schöne Momentaufnahme für die Rapidler. Ich glaube, da würden sie gerne am Ende wieder mal stehen. Und glaube schon, dass sie mit dieser Mannschaft echt eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. International glaube ich auch, dass für die Conference League mit den Gegnern sicherlich einiges möglich ist. Und ja, wenn sie so weiterarbeiten, dann glaube ich, dass sie eine sehr erfolgreiche Saison spielen werden.
Ja, letzter Meistertitel von Rapid schon ein Weilchen her, 2008. Der letzte Meistertitel der Austria auch schon eine Weile her. Sie waren dabei, Markus Suttner, 2012, 2013. Wie haben Sie den Start der Austria in diese Saison miterlebt? Die nächsten Runden ist ja noch ein knackiges Programm angesagt mit dem Nachtragsspiel gegen Sturm und Salzburg. Wie wichtig sind diese nächsten beiden Spiele auch?
Ja, sehr wichtig. Also ich glaube, wenn du jetzt einfach oben dabei bleiben willst, musst du trotzdem punkten. Schöne Bilder. Ja, also es ist jetzt immer gute Leistungen gebracht teilweise, aber manchmal keine Punkte geholt. Ich glaube, es ist einfach so, die Balance, die Rapid halt gerade hat in der Mannschaft, die fehlt aktuell bei der Austria meiner Meinung nach noch. Man sieht halt noch nicht wirklich jetzt, ich glaube, der Drago muss auch erst einmal richtig ankommen von dem Ganzen, von der Hierarchie. Ich glaube, ist da noch eine Findungsphase bei der Austria. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die Punkte noch dazukommen.
Ja, wir sehen jetzt auch nochmal Bilder von der Meisterfeier damals in der Generali Arena. Peter, natürlich auch für dich sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Ja, mit einer Durchschnittsmannschaft Meister zu werden. Nein, wir haben wirklich eine wir einen unglaublichen Team-Spirit gehabt in der Mannschaft und wir haben tolle Einzelspieler gehabt, die immer in der Lage waren, Spiele auch zu entscheiden. Und Suti war natürlich einer von denen, die wirklich da vorangegangen sind. Das war sicher eine wirklich eine coole Saison.
Ja, immer noch einer, der vorangeht und auch vor allem meinungsstark immer war, Markus Suttner. Fehlen solche Typen, Peter, heutzutage im Fußball, die sich auch lange bei einem Verein aufhalten, wie Markus Suttner, der sein halbes Sportlerleben bei der Austria verbracht hat?
Ja, das, also die gibt's immer weniger, muss man wirklich sagen, weil Wenn es das schon gibt, dann gibt es das bei den großen Clubs. Ne? Erstens einmal sind die dann zumeist auch relativ erfolgreich und die Spieler sagen, okay, ich habe eben mein Umfeld und die verdienen ordentliche Kohle. Ob der ein paar Euro woanders mehr verdient oder nicht, überlegt, dass er aber weggeht. Und wenn dann jemand in diesem Business drinnen ist als Spieler und in einer durchschnittlichen Mannschaft performt er recht gut, dann ist auch klar, dass ihn der Ruf des Geldes irgendwo oder eine größere Aufgabe dann einholt. Also das ist, glaube ich, der Lauf der Zeit. Deswegen ist es auch klar, dass es nicht mehr so ist. Und mit der Situation, dass du ja quasi jetzt deine Karriere selbst planen kannst, mit ablösefrei wechseln, das war ja früher alles nicht so, ist das auch ganz klar, dass das so ist. Und das Geschäft ist so schnelllebig. Also das ist schon, ich glaube, dass viele Spieler gerne viel länger beim Club bleiben wollten und dann die Trainer das nicht wollen. Also die Mischung gibt es ja genauso nicht. Aber er war schon eine treue Seele. Und es ist aber auch, ich sage, von seinem Wesen und von seinem Charakter ist er halt so, der, sage ich jetzt einmal so, wie ich ihn kennengelernt habe, er braucht dieses Umfeld, das ihm passt. Und das hat er halt sehr lange Zeit auch bei der Austria gehabt.
Ja, zum Persönlichen kommen wir dann später noch, Markus Suttner. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen allgemein über die Wiener Austria sprechen, über den Saisonstart, der wieder etwas unruhig war, gleich mal mit diesem frühen Conference League aus gegen Ilves. Haben Sie das Gefühl, dass es momentan einfach irrsinnig schwierig ist, auch wenn mal die Leistungen passen, dass generell Ruhe in den Verein einkehrt?
Ja, ist einfach dieses Stadionthema und die finanzielle Belastung schwebt immer über die Austria gerade aktuell und ich hoffe natürlich, dass jetzt, wenn dieses Stadionthema hoffentlich bald geklärt ist, dass dann halt wirklich einmal wieder der Fokus auf Sportliche gelegt wird. Für die Spieler auch nicht immer einfach. Also ich glaube, dass einfach da drin in der Mannschaft sie einfach auch viel getan hat in den letzten Jahren. Also ich sage, dann ist einfach dann eine große Riege an Führungsspielern dann auch einfach in ein, zwei Jahren dann auch weggebrochen und ist er da dann schwierig aufzufangen gewesen, glaube ich, für die Spieler, die dann einfach reingeschlupft sind und man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt bist du Führungsspieler, sondern ich glaube, das bist du ja aus Wesen oder das muss ich ja entwickeln. Ich glaube, das war bei der Austria, da jetzt kommen wieder junge Spieler nach und die brauchen aber auch wieder jetzt da generell an und ich glaube, ich hoffe, dass der Drago, also ich war jetzt seitdem bei der Austria weg, bin jetzt noch nicht wirklich dort und habe noch kein Training geschaut. Ich hoffe, dass der Drago da der ist, der das vorlebt, wie es international gelebt wird, was es braucht, einfach ein Profi zu sein, um weiterzukommen. Diese Einstellung habe ich versucht vorzuleben, weil es einfach natürlich für viele Junge dann einfach wichtig ist, einen Anker zu haben in einer Mannschaft. Und da sind natürlich die alten Spieler oder die routinierten Spieler, Führungsspieler einfach wichtig. Und ich glaube, diese Riege muss sie einfach noch finden. Das ist noch nicht optimal, glaube ich. Und man hat es auch in den Spielen gesehen, wenn es dann eng wird, dann fehlt halt vielleicht noch der halt danach vielleicht einmal dann sagt, du, das machen wir. Oder halt auch, wenn der Trainer dann so eng ist, dass da dann generell einfach das am Platz umgesetzt wird.
Sie sind ja nach Ihrer Karriere, nach Ihrer aktiven noch bei der Austria geblieben im B2B-Marketing-Bereich. Also Sie haben ja dann noch für den Club weitergearbeitet, haben sich aber dann eben für eine Auszeit entschieden mit der Bildungskarenz, sind ja auch dann zum zweiten Mal Papa geworden. Gratulation. Ja, hoffentlich geht es allen gut. War es trotzdem auch ein wenig fast eine Flucht dann, weil eben diese Grabenkämpfe ein offenes Geheimnis sind bei der Austria?
Nein, also ich sage jetzt, sportlich war es einfach, mein Ende war einfach auch geplant, weil ich glaube, du, okay, mein Sohn hat dann schon öfters einmal gefragt, okay, wann machen wir mein Wochenendausflüge und so weiter und das war dann für mich einfach ein Zeichen, okay, nein, also die Art zwei ja weiterspielen, die ich gern sonst noch gemacht hätte, waren dann für mich kein Thema, die Familie steht bei mir bei allem und von daher, danach war es halt auch für mich, wie ich mit Peter damals schon ausgemacht habe, wie ich zurückgekommen bin, dass ich einfach bei der Austria weitermachen will, weil einfach der Übergang vom Platz ins normale Berufsleben einfach dann bei der Austria in meinem Zuhause in dem Sinn dann einfacher war. Ich habe dann natürlich auch ein Wesen, wie es schon angesprochen worden ist, okay, ich kann oft mit meiner Meinung nicht zurückhalten und habe halt auch Sachen angesprochen, die halt meiner Arbeitsweise oder wie er der Spieler war, nicht gepasst haben. Und es war dann einfach in dem Sinn natürlich ein bisschen eine Flucht, weil ich halt einfach wenig verändern habe können. Also ich sage jetzt, ich habe Sachen angesprochen. Es sind auch viele Sachen zum Positiven
gegangen, aber dann halt wieder teilweise stagniert und so weiter. Und das ist aber nicht mein Wesen. Also wenn ich was angreife, dann würde ich das auch mit vollem Ehrgeiz angehen. Und das ist halt teilweise einfach in dieser schwierigen Phase, wo viele Umstrukturierungen, viele Probleme einfach im Verein herrschen, nicht möglich. Und ich habe das einfach auch dann mit heimgenommen und habe dann einfach dann die Freude an dem Ganzen verloren, weil ich dann einfach teilweise schon nach den einfachsten Sachen einfach dann schon heiß gelaufen bin. Und das wollte ich dann nicht mehr. Das habe ich meiner Frau einfach, das hat sie sich nicht verdient, dass ich das auch dann mit heimnehme. Und von da habe ich dann einfach mit der Schwangerschaft dann den Schlussstrich gezogen und gesagt, du, Entscheidung für die Familie und einfach ein neues Kapitel aufschlagen.
Ja, Kevin, Sie kennen ja diese Unruhen im Verein auch noch aus Ihrer Zeit bei Rapid. Es hat ja auch dieses bittere Aus damals gegeben in der Conference-Qualifikation gegen Vaduz. Das war so der Zeitpunkt, wo wirklich der Verein fast schon am Boden war, kann man sagen. Wie wirkt sich das auch auf die Spieler aus? Also bekommt man das im Hintergrund alles mit? Versucht man das auszublenden? Wenn ja, wie gut gelingt es?
Ja, das war natürlich damals schon ein negatives Highlight, das Spiel. Also sportlich gesehen natürlich, dass wir ausgeschieden sind im Playoff und uns nicht für die Conference League qualifizieren haben können, war tiefe Enttäuschung große Enttäuschung für uns alle. Aber dann natürlich das Spiel damals war echt nach dem Spiel, nachdem wir ausgeschieden sind, da mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meiner damaligen Freundin da in die Tiefgarage gegangen und ähnliche Bilder so wie heute, hunderte Fans da vermummt, da die Tiefgarage gestürmt, hast Angst haben müssen um deine Familie, also das war schon echt, wo du sagst, ja okay, also ich bin ja da einer, der auch immer versucht, ein bisschen ruhig zu bleiben, aber da geht es dann um die Familie, da geht es um so viel mehr und wenn du dann drüber nachdenkst, das ist alles wegen einem Fußballspiel. Ich glaube, wir Spieler, wir sind die die größte Enttäuschung haben, weil wir spielen für den Verein, wir spielen für die Fans, aber in erster Linie spielen wir auch für uns selber und wir wollen immer das Bestmögliche erreichen und ja, den bestmöglichen Erfolg und wir waren alle zutiefst enttäuscht, dass wir das damals nicht geschafft haben, aber dann natürlich solche Bilder, war das ähnlich wie jetzt heute nach dem Derby, dass dann das Sportliche ganz schnell in den Hintergrund gerät und als Spieler natürlich spricht man da in der Kabine dann über solche Themen und ja, wenn dann auch der VIP-Club oder sonst irgendwas, wo die Familien, Kinder, alles von den Spielern sich aufhalten, gestürmt wird, dann sind das natürlich sehr unschöne Szenen. Und wenn dann persönlich auf Spieler dann ja verbal sehr viele Sachen gesagt werden, auch im Nachhinein, dass weit über das Sportliche, sage ich jetzt einmal, Kritik hinausgeht, dann ist das schon etwas, ja, was ich persönlich nie verstehen werde. Aber weil, wie gesagt, es geht um Fußball. Es ist immer noch ein Sport. Jeder versucht, sein Bestes rauszuholen. Und manchmal gelingt es besser, manchmal halt nicht so gut. Und wenn dann von den eigenen Fans natürlich so gehandelt wird, ist das auf jeden Fall für die Mannschaft nicht förderlich.
Ja, Peter, du bist auch durch eine schwere Zeit gegangen in den letzten Jahren bei der Austria, wo vieles nicht einfach war, auch im Background in verschiedensten Funktionen, sportliche Führung bis hin zum Trainer. Wie würdest du aktuell die Gemengelage bei der Austria beschreiben?
Ja, also zum einen, wir haben auch die Corona-Phase auch gehabt, was auch zusätzlich eine ganz schwierige Phase war. Ja, es war extrem herausfordernd. Also ich habe in diesen 2 Jahren unglaublich viel gelernt noch. Ich habe nicht gedacht, dass ich noch so viel dazu lernen kann, aber in den 2 Jahren habe ich vieles gelernt, was Leadership bedeutet, Dinge ganz klar ansprechen, auch wenn sie unangenehm sind. Nebenbei quasi dann, als ich dann nachdem ich dann Sportvorstand war, gefühlt auch nicht einmal mehr wirklich einen richtigen Trainer gefunden habe, der sich, will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht antun wollte, aber mit den Rahmenbedingungen nichts machen wollte, dann haben wir versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, da habe ich einen Suti dann geholt, also jemand, der kann das bestätigen, er ist ein richtiger Ranzer, aber er ist genauso ein hundertprozentiger Vorangeher und ist schon ein Führungsspieler gewesen und das war dann sportlich zum Teil halt wichtig, weil wir eben da mit Fitz, mit Wimmer, mit Bichler, mit Braunöder, mit Jukic, wir haben sehr viele junge Spieler gehabt und die haben sich warm halten müssen, das war eben dann mit dem Suti, das war zum Teil auch mit Grünwald, also waren dann Spieler da, die das ausgemacht haben, das war der eine sportliche Bereich, aber wenn ich jetzt dann sage, bei Austria ist das geringste Problem der Sport, dann bleibe ich dabei. Es hat sich kaum was verändert. Wir haben eine Situation, wo die Wirtschaftlichkeit immer wieder schwierig ist, was natürlich in den Sport reinwirkt. Bei Rapid hat man gesehen, jetzt wurde investiert, die Mannschaft ist besser, haben richtige Entscheidungen getroffen. Bei Austria ist es immer noch so, dass vieles nicht umgesetzt werden konnte, was wir vor Jahren schon quasi angeleiert haben, was wir besprochen haben. Ich hoffe, dass dieser Prozess jetzt irgendwann einmal kommt, dass es funktioniert. Ich glaube, die Situation mit Verein, Investoren hat es auch nicht einfacher gemacht. Da ist man auch nicht so wahnsinnig glücklich drüber. Ich verstehe den Club, der im Besitz des Clubs sein will, dass man keine Investoren haben will, verstehe ich. Von mir aus auch. Auf der anderen Seite jubelt man den ganz großen Clubs zu, die werden von Investoren getragen. Man kniet nieder vor Liverpool, man kniet nieder vor Man City. Also die können jetzt auch nicht den Mitgliedern, ist so leid es mir tut, muss auch eine Lanze brechen für Jürgen Werner. Ob der jetzt einen Top-Job macht oder nicht, das will ich gar nicht bewerten, aber wäre nicht gekommen, wäre die Situation sehr schwierig bei Austria Wien gewesen. Das vergisst man halt alles. Und ich bin halt ein pragmatischer Mensch. Ich denke mir, was ist da, was liegt da, was ist da, wie kann man was zusammenführen, geht es zusammenzuführen? Bin mir da jetzt bei Austria Wien nicht so ganz sicher. Ich will jetzt nicht sagen, sie stehen sich selbst im Weg. Ich finde das ja eine richtig spannende Mannschaft, einen richtig spannenden Kader für die Saison zusammengestellt haben. Das sind Spieler, die ohne Ablass gekommen sind, die du geliehen hast, über Projekte, das ist alles nicht unspannend. Also es ist aber schwierig. Jetzt haben sie 8 Punkte, jetzt haben sie 2 schwere Spiele. Wenn das nicht gut ausgeht, was passieren kann gegen Sturm und gegen Salzburg, sind sie wieder in einem Bereich, wo wieder jeder über den Sport auch jammert. Und bleibt dabei, die anderen Probleme, die müssen sie ja mit bewältigen gemeinsam. Und die haben wir vor zig Jahren, als Suti gekommen ist, haben wir über das schon gesprochen.
Ja, Stichtag ist eben dieser 14. Dezember. Peter, du hast das schon angesprochen, wo sich dann eben entscheidet, wem gehört die Austria in der Zukunft, der Austria selbst, vielleicht dann doch der WTF oder einem Investor. Was wäre deiner Meinung nach die Ideallösung? Du hast gesagt, du bist ein Pragmatiker.
Also ein Pragmatiker, ja, ich bin ein Pragmatiker. Die das richtig gut machen können, sind die, die auch einen finanziellen Background haben, die nicht über alles nachdenken müssen, ob sie jetzt was investieren, nicht nur in Spieler, sondern in Know-how, in Entwicklung, in Forschung, in Scouting. Du brauchst Ressourcen, der Suti ist da auch im Verein herumgelaufen, der hat das ja auch mitbekommen. Du hast dann viele Ideen. Nein, ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber wenn man mich fragt, dann sage ich, eine finanzielle Stabilität in dem Umfeld. Wir sprechen heute zwar über das Derby, wo Austria-Fans auch in der Thematik dabei sind, aber so viel Support von den Austria-Fans hat es eigentlich, kann man nicht erinnern, in der Menge nie gegeben. Das heißt, die Basis von dem, wer da ist, sind viele Fans, da sind viele Abonnenten da, es ist nicht alles verkehrt. Also ich glaube, dass ein paar Stellschrauben genügen, dass man einen richtig großen Schritt machen kann. Aber diese Stellschrauben, die musst du jetzt irgendwann einmal drehen und richtig drehen. Nicht? Also eine finanzielle Basis, wo du ein bisschen was machen kannst, ist nicht verkehrt. Und das hat die Austria in den letzten 6, 7, 8 Jahren ganz einfach überhaupt nicht gehabt.
Über 11.000 sind heuer ins Stadion gekommen zur Austria im Schnitt, also um das noch vielleicht noch zu untermalen. Markus, dann kommen wir ein bisschen zu Ihnen persönlich. Ist für Sie derzeit auch dann auf sich gesehen eine Rückkehr zur Austria? Frage einfach mal gleich so direkt, vorstellbar.
Aktuell mit dem 8 Monate alten Sohn und so weiter, aktuell nein. Aber in weiterer Folge ist die Austria natürlich immer ein Thema. Also das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Bin aktuell mit der Situation, wo ich mich gerade befinde, sehr happy und macht gerade sehr viel Spaß. Aber was in einigen Jahren sind, wenn die Kinder vielleicht einmal größer sind oder einmal eher bei den Freunden sein wollen, nicht mehr bei uns, dann kann ich nicht sagen, ob es nicht irgendwann wieder im Sport irgendwie einmal ein Thema wird.
Wir können ja an Ihre Emotionen ein bisschen appellieren und schauen mal ein bisschen auf ein paar schöne Momente, an einen Tag, an den Sie vielleicht noch länger zurückdenken werden. Es war das letzte Spiel von Ihnen am 21. Mai 2022. Da haben Sie einen Assist geliefert auf Erik Martell. Am Ende gab es ein 4:2 gegen Sturm. Ein schöner Nachmittag für die gesamte Austria-Familie. Sie wurden dann ausgewechselt und mitten während der Auswechslung ist noch ein Tor gefallen. Das haben Sie, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen. Sie haben zumindest den Jubel gehört. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit.
Ja, also ich sage, es war ja dann einfach eine Entscheidung für die Familie. Von daher ist natürlich dann 18 Jahre, schmeißt man nicht einfach so weg. Und ich sage, es hat ja dann einfach einmal Spaß gemacht bei der Austria. Ich sage, ich weiß, was ich da in dem Jahr auch generell eigentlich auch Co-Trainer-Tätigkeiten oder Psychologen, Erzieher, alles Mögliche dann gemacht habe. Und dieses Jahr hat mir dann, glaube ich, auch ein paar graue Haare gekostet, aber wir haben Erfolg gehabt und das hat Spaß gemacht. Und natürlich, wenn man dann realisiert, dass das letzte Spiel ist und dass man das letzte Mal in die Kabine geht, das letzte Mal mit dem Bus fährt, Frau und Kind draußen warten, ist es, ja, ist dann einfach durchgebrochen. Ich sage, es war einfach eine coole Zeit und ein bewusster Schritt für die Familie und die würden immer wieder gehen. Also ich sage jetzt, es war auch ein Grund für die Familie, dass ich zurückgekommen bin nach Österreich und wie gesagt, ich hätte es auch viel früher beendet, wenn es die Familie gebraucht hätte und von daher, ja, schöne Zeit, aber jetzt ist es vorbei.
Da hat man jetzt noch im Hintergrund den Torjubel gehört. Sie waren ja eben nicht nur bei der Austria, Sie haben ja auch wirklich viel im Ausland gespielt mit insgesamt 5 Jahren, 1,5 davon bei Fortuna Düsseldorf. Peter Stöger, das ist ja der Erzrivale, wenn man so möchte, des ersten FC Köln. Hat es da eigentlich nie Reibepunkte gegeben bei seiner Rückkehr zur Austria?
Nein, mit Suti kann ich keine Reibepunkte haben. Nein, das überhaupt nicht. Also das war, ich war damals sehr happy, dass er sich entschieden hat, dass er zu uns kommt. Es war relativ klar für ihn. Er hat glaube ich, zwei Minuten hat er versucht zu pokern, bis er gesagt hat, das gibt's nicht. Sogar mein Verein, wo ich jetzt tätig bin, bei Admira, hat ein besseres Angebot gehabt, aber ich habe natürlich schon gewusst, dass er bei der Austria andocken wird.
Also kein Pokerfest.
Nein.
Der hat eh ein paar Wochen gebraucht, bis er seine Entscheidung gegeben hat.
Aber ich war dann froh, dass er da war. Und wie gesagt, er hat für die jungen Spieler, die wir da gehabt haben, war das einer von diesen 3-4, die wir gehabt haben. Und er sehr speziell, natürlich mit seiner Erfahrung und mit seiner Art, wie er halt als Mensch auch ist, war sehr prägend für die Jungs. Es war super, dass er noch gekommen ist.
Ja, FC Köln war schon ein Stichwort. Da sitzt einer, der beim FC Köln Meister geworden ist mit Peter Stöger, nämlich Kevin Wimmer. Was sind die Erinnerungen, Peter, an die damalige Zeit mit Kevin?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt dann wirklich so sagen darf. Nein, also als ich gekommen bin, war es so, dass er war mir nicht spielberechtigt, weil er hat zu dem Zeitpunkt in der zweiten Mannschaft eine rote Karte gekriegt. Ja. Das war mir das Erste, was wir alles vom Tisch gekriegt haben, als von Österreicher, den einzigen Österreicher. Dann haben sie mir gesagt, ja, es ist ein bisschen ein fauler Sack.
War das gleich Gesprächsthema beim Training zu Beginn?
Ein bisschen übergewichtig, haben sie mir dann gesagt. Und ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Ich kenne ihn aus Österreich. Ich weiß, was er drauf hat. Ich bin froh, dass er da ist. Und er wird ein prägender Spieler in der Mannschaft werden. Und ich habe natürlich auch gewusst, dass er von hinten heraus eine überragende Technik hat, auch was das Aufbauspiel betrifft. Und ich habe gewusst, dass man bei der zweiten Liga was machen will, dann brauchen wir von hinten heraus Jungs, die das aufbauen können. Er hat sich reingearbeitet in die Mannschaft, dann war dann ein Fixposten, das muss man auch sagen. Und dann habe ich halt in England deponiert, dass er einen ganz guten Linksdiagonalpass hat. Und den hat er dann auch mal gezeigt und nach einem Pass haben sie ihn dann halt nach England gekauft. Ja.
Und auch einen guten Abschluss, wie wir gesehen haben, vergangene Woche.
Ja. Was 2 Jahre unter Peter machen. Ja.
Genau. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den 2 Jungs wirklich, was ich da gemacht habe, das war wirklich ein Meisterwerk. Ne? Nein, aber man muss wirklich sagen, der Kevin war ein Spieler, der einen perfekten linken Fuß gehabt. Und das hat mich jetzt nicht überrascht, das war natürlich ein Zaubertor, aber es ist für mich keine Überraschung. Wenn du mit ihm gearbeitet hast, weißt du, dass er begnadet, meistens die Jungs mit dem starken linken Fuß, die meisten, haben außergewöhnliche Fähigkeiten. Und das, dass er den da so reinzwirbelt hat, das war schon super.
Absolut. Eben dann Meister geworden mit dem ersten FC Köln in der zweiten deutschen Liga und mit Markus Suttner noch gemeinsam gespielt, nämlich im Nationalteam. Kevin Wimmer, 9 Einsätze sind es geworden und Sie waren ja beide bei der Europameisterschaft 2016 mit am Start. Wie haben Sie damals Kevin Wimmer kennengelernt?
Ja, einfach so wie es der Peter gesagt hat, einfach ein großer Michel, der halt auch im Training und im Match einfach immer alles gegeben hat. Wenn ich neben ihm gespielt habe, habe ich mich darauf verlassen können. Ich glaube, wir haben uns immer gut verstanden und hat Spaß gemacht.
Was sind Ihre Erinnerungen an die damalige Zeit mit Markus Suttner im Nationalteam?
Ja, ich glaube, mit der Euro damals, also hat uns ja auch nicht unbedingt jeder zutraut, dass wir dabei waren. Aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit, waren richtig super Erfahrungen. Leider sportlich, dann haben wir es nicht über die Gruppe hinaus geschafft, aber ich glaube, solche Momente, die bleiben für immer. Und erinnert man sich gerne zurück. Und wie der Suti gesagt hat, also wir haben uns immer gut verstanden. Ich glaube, generell in der Mannschaft haben wir ein super Mannschaftsklima gehabt. Hat immer Spaß gemacht, zur Nationalmannschaft zu kommen. Und deswegen war das schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja.
Stichwort Nationalmannschaft. Sie sind ja derzeit sehr erfolgreich mit Slovan Bratislava. Ist das noch im Hinterkopf irgendwo ein Thema? Hat sich Ralf Rangnick mal gemeldet bei Ihnen?
Nein, hat er sich nicht. Aber ja, ich glaube, ich kann das immer realistisch einschätzen und ganz nüchtern betrachtet. Weiß ja, dass wir in Österreich momentan eine super Mannschaft haben. Vor allem in der Innenverteidigung glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Jungs haben, die alle bei Top-Vereinen spielen. Und die machen es in den letzten Jahren sehr, sehr gut in der Nationalmannschaft. Ich glaube, die Nationalmannschaft macht richtig Spaß. Da passt sehr, sehr viel zusammen im Moment. Und deswegen ist das jetzt nichts, wo ich sage, ja, okay, das muss unbedingt nochmal kommen. Ich werde weiterhin mein Bestes geben, versuchen, so lange wie möglich fit zu bleiben. Und dann wird man eh sehen, was dann noch kommt. Aber natürlich ist das immer eine Ehre für jeden Spieler, für sein eigenes Land aufzulaufen. Und 9 Länderspiele ist ja jetzt nicht unbedingt so viel. Also könnten schon noch ein paar dazukommen. Aber na, von dem her ist das schon okay, wenn es nicht mehr passiert. Aber wenn es natürlich nochmal den Anruf geben sollte, dann bin ich ja jederzeit dafür bereit.
Stehen Sie bereit. Na gut, läuft es ja nicht nur im Nationalteam, sondern auch mit Slovan Bratislava. Zuletzt 6 Meistertitel in Serie für den Hauptstadtclub aus der Slowakei. Beim letzten waren Sie dabei, gleich ja. In einem ersten Vertragsjahr. Einen Meistertitel geholt, der erste, wohlgemerkt in der ersten Liga. Fühlt sich so etwas anders an als ein Zweitligatitel?
Ja, das in Köln damals, das war schon was ganz Besonderes. Also wie der Peter da schon vorhin gesagt hat, also nach meinem ersten Jahr beim FC war ich in einer sehr, sehr schwierigen Phase, ein bisschen frustriert und habe dann eine Verletzung gehabt, also war dann auch nicht gleich fit und war dann sicherlich nicht in der körperlichen Verfassung, wie ich dann später unter dem Peter war. Aber der Meistertitel damals, wenn man sich da zurückerinnert, also 50.000 bei jedem Spiel und dann danach Autokorso und ganze Stadt komplett voll und das nur wegen dem Verein, weil wir das geschafft haben. Also das waren schon sehr, sehr besondere Momente. Jetzt bei Slovan war das natürlich auch mein Ziel, als ich den Wechsel vollzogen habe, dass ich den Meistertitel hole, weil ich gewusst habe, dass sie schon davor 5-mal Meister worden sind in Folge. War keine einfache Saison, aber wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben souverän gewonnen, dann am Ende die Meisterschaft. War auch was ganz Besonderes, aber vielleicht natürlich für den Verein jetzt nicht ganz so speziell, wie es damals beim FC war. Das war schon was Außergewöhnliches. Und ich glaube, wenn man die Kölner kennt, die Menschen da, den Verein, wie sehr alle den FC leben, dann sowas vergisst man dann auch nie mehr. Und das war schon was ganz Besonderes, wo ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere. Aber natürlich jetzt mit Slovan. Wenn es so läuft wie letzte Saison oder auch jetzt, dann ist das natürlich auch persönlich für mich sehr, sehr gut.
Ja, dank des Meistertitels ging es dann auch ins Champions League Playoff und dort war man ja nicht ganz unerfolgreich, denn jetzt spielt man in der Königsklasse, wie Markus Klimmer zu berichten weiß.
Kevin Wimmer und Slovan Bratislava einen Schritt entfernt von der Champions League. Es ist der 28. August 2024. Das vielleicht wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte steht bevor. Playoff-Rückspiel gegen Midtjylland. Es ist immer gut, mit den ganz großen Teams in der Champions League zu spielen und wir wollen alles dafür tun, sie in die Slowakei zu holen. Es ist ein Spiel auf des Messers Schneide. Kevin Wimmer mittendrin. Spannung, Anspannung, Dramatik. Noch 5 Minuten, noch ein Tor. Es kommt. Und wie? Das große Ziel geschafft. Bratislava steht Kopf. Vor 20 Jahren war ich mit einem anderen Verein aus Bratislava in der Champions League. Ich bin überglücklich. 20 Jahre älter, aber der Spirit ist noch immer in mir. Mit Bratislava in der Champions League. So hat sich das Kevin Wimmer wohl vorgestellt. Alles richtig gemacht, könnte man sagen, als ihn vor knapp einem Jahr sein Weg von Wien hierher führt.
Bevor ich hergekommen bin, haben wir das nicht so am Schirm gehabt. Vor allem die slowakische Liga verfolgt man jetzt ja auch nicht als Österreicher unbedingt Woche für Woche.
und heute Leistungsträger bei Slovan. Wieder ein Legionär, der es schafft, sich durchzusetzen und Ansehen genießt. Der österreichische Fußball, auch ein Thema vergangenen Mittwoch im Champions-League-Studio mit Sky-Experte Riccardo Montolivo.
Wie wird der in Italien wahrgenommen? Ich meine, ich weiß, Italien schaut mehr auf Italien, aber...
Ja, und im Moment haben wir auch viele Probleme. Ja. Und die österreichische Nationalmannschaft ist viel besser. Das haben wir auch während der EM gesehen. Aber wie gesagt, der Fußball entwickelt sich und vielleicht besser als unser Fußball im Moment.
Spieltag 1 bei Celtic. 1-5. Aber ein Erfolgserlebnis gibt's dann doch. Für Slovan und vor allem Kevin Wimmer, das für großes Staunen und Begeisterung sorgt.
Still the opportunity for Slovan Bratislava and Kevin Wimmer.
Das ist aus dem Stand. Das heißt, du musst so eine gute Technik haben. Das heißt, du schießt aus dem Knie nur. Das ist nicht, dass du lang aufholen kannst, dass du 3-4 Schritte machst, sondern der stoppt ihn ab und schießt dann mit dem Linken. Und das ist die große Technik, große Kunst.
That is world class from Wimmer.
Und der Kevin Wimmer für einen Innenverteidiger hat eigentlich eine überdurchschnittlich starke Technik.
Das war richtig schwer, weil der Ball war ja richtig unter dem Körper. Und das, dann ist es ganz schwer zu schießen.
Dass du dann auch noch Druck,
Tempo. Ja, das war wirklich ein super Tor.
Ja. Was schaust du mich an?
Naja, weil man gerade denkt, wir drei sind so eher noch in der Chance, dass wir dieses Tor so gemacht haben. Ja.
Deswegen stehe ich auf der Seite. Deswegen stehe ich auf der Seite.
Es kommt halt auf die perfekte Mischung an. Man braucht Gefühl, Kompromisslosigkeit und ein gewisses Maß an Härte. Kevin Wimmer.
Ja, da wurde jetzt viel gelacht im Studio. Da waren schon spannende Bilder mit dabei und auch ein hartes Tackling, wie wir gesehen haben. Das zeichnet sie ja auch aus, aber eben auch ein wunderschönes Tor. Und sie war nicht oft in ihrer Karriere, Kevin Wimmer, erfolgreich vor dem Tor. Aber wir haben ein Tor noch herausgesucht, nämlich aus ihrer Rapidzeit in 50 Spielen, der einzige Treffer. Und man muss sagen, auch dieses
der war
Tor,
nicht so schlecht, ja.
Auch durchaus sehenswert, Peter Stöger.
Ja, wenn du, weiß ich nicht, wie viele Spiele hast du jetzt da schon gemacht? 350, 400, da wirst du ja wohl zwei, drei Mal im Ball
ab und zu treffen. Hat man immer das Klick, dass eine geht, ja. Aber ja, das war sehr schön, weil da bin ich ja gerade erst fit worden von einer Leisten-OP. Dann bei Sturm auswärts, da haben wir noch darum gekämpft, dass wir uns fürs obere Playoff qualifizieren. Und da war das damals das 2-2 kurz vor Schluss. Das war ein wichtiger Punkt und ja, war ein sehr, sehr schöner Moment auch für mich und natürlich in der Bundesliga, zumindest in der österreichischen, ein Tor zu haben, das... Ja. Ist nicht so schlecht und dann natürlich, dass er sehenswert war, ist umso besser. Ja. Also ich triff nicht so oft, aber wenn dann gleich richtig, ordentlich.
Über die Rapidzeit sprechen wir dann noch ein wenig. Vielleicht noch ein paar Worte zu Slovan Bratislava. Sie haben schon erwähnt, dieser Club ist jetzt Serienmeister gewesen in den letzten Jahren. Das ist ja durchaus auch für Sie eine neue Situation, mit einem Club faktisch immer Favorit zu sein und der größte Anwärter zu sein auf den Meistertitel. Wie geht es Ihnen damit als Spieler? Verspürt man da einfach auch mehr Druck?
Ja, ich glaube jetzt so, wenn man das jetzt zuletzt mit Rapid vergleicht, ist jetzt schon um einiges ruhiger, was uns die Mannschaft betrifft. Also wir können schon sehr in Ruhe arbeiten und die Fans stehen schon immer sehr, sehr hinter uns. Natürlich, die Stimmung ist jetzt nicht bei Ligaspielen nicht so außergewöhnlich, wie es bei Rapid ist. Das ist, glaube ich, schon Rapid dann nochmal eine ganz eigene Nummer generell. Aber ansonsten merkt man das natürlich schon, dass wir zu jedem Spiel fahren, egal ob es zu Hause oder vor allem auch dann auswärts ist, dass sich die Gegner dann schon immer für die ist, dass das Spiel der Saison quasi, sie wollen uns alle schlagen. Und mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung ist das dann auch nicht immer ganz so einfach, wenn du dann vielleicht jetzt Celtic auswärts gespielt hast, dann erst irgendwann heimkommst, dann quasi nur 1-2 Tage zur Regeneration hast und dann schon wieder ein schwieriges Spiel hast. Dann ist es nicht immer einfach, dann wieder direkt voll frisch zu sein und wieder die 3 Punkte einzufahren. Aber ich glaube, wir haben einen breiten Kader. Wir wechseln immer ganz gut durch. Wir haben eine sehr, sehr gute Mischung. Wir haben viele sehr, sehr erfahrene Spieler in der Mannschaft. Und von dem her läuft es letztes Jahr, jetzt, wo ich da war, ist sehr gut gelaufen. Und jetzt in die Saison sind wir auch sehr gut reingestartet in der Slowakei. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir am Ende den Meistertitel wiederholen. Den Cup, der fehlt mir nur jetzt in der Slowakei. Da sind wir leider ausgeschieden im Viertelfinale. Aber ja, das wäre schon auch noch was Schönes, wenn das Double noch klappen würde. Und obendrauf natürlich mit der Champions League. Also ja, hätte man nicht erhofft oder erträumt, nicht einmal wahrscheinlich. Aber dass das jetzt funktioniert hat, wir haben einen sehr, sehr steinigen Weg gehabt mit 4 Quali-Runden. Und dann das Playoff-Spiel, das Rückspiel, was wir gesehen haben, das war schon ja, Emotionen pur. Und dass wir das jetzt geschafft haben, glaube ich, die Champions League ist auch da, um zu genießen und natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Aber wir können das alle auch sehr realistisch einschätzen, dass wir da jetzt wahrscheinlich am Ende nicht allzu viele Punkte holen werden.
Ja, Stichwort Champions League und das Programm. Sie haben es kurz angerissen. Das wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten, denn da sind echte Brocken mit dabei für Slovan Bratislava von Manchester City jetzt in der nächsten Runde über Bayern und Atletico und AC Milan. Also es ist wirklich ein Genuss für Slovan Bratislava. Oder hat man schon das Ziel, in die Top 24 hineinzuschnuppern?
Ja, wir sind da nach dem Playoff-Rückspiel dann am nächsten Tag alle gemeinsam bei der Auslosung gesessen und wir haben uns alle richtig gefreut über die großen Gegner. Also wir haben gesagt, wenn man wirklich das jetzt in der Clubgeschichte ist, dass er jetzt erstmalig das Slovan in der Champions League spielt, dann wollen wir auch die bestmöglichen Gegner, wenn möglich. Deswegen haben wir uns schon sehr gefreut, dass wir Man City, Bayern, AC Milan, Atletico, all die Mannschaften gezogen haben und deswegen... Ja, natürlich wäre es schön, wenn man unter die ersten 24 kommt, aber ja, wir sind realistisch genug, damit wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber wir wollen am Ende den einen oder anderen Punkt holen und gut verkaufen. Jetzt Celtic, der Start, der war okay. Zu einfache Tore haben wir dann am Ende kassiert, aber eigentlich war die Leistung nicht so schlecht, wie das Ergebnis dann am Ende ja, es ausschauen hat lassen, aber hoffentlich können wir das dann in den nächsten Spielen wieder ein bisschen besser machen, ein bisschen besser als Mannschaft verteidigen, was uns eigentlich dann auch international immer auszeichnet hat. Und dann ja, können wir hoffentlich die Champions League, die restlichen 7 Spiele noch genießen.
Ja, wir sind gespannt auf Slovan Bratislava, Markus Suttner. Atletico wurde erwähnt. Haben Sie auch eine gewisse Erfahrung gemacht gegen die Colchoneros in der Champions League damals, 2013, 2014. Da war der Modus noch wohlgemerkt ein anderer. Der Trainer war der gleiche, Diego Simeone. Aber wie gefällt Ihnen prinzipiell dieses neue Format, das ja viel Thema auch war in den letzten Wochen?
Ja, mehr Spiele, also wir haben mal draußen gesprochen, natürlich wäre es auch schön, wenn du gegen die Hin- und Rückspiel hättest, aber im Endeffekt so hast verschiedene Gegner und ist sicher interessant, ja.
Peter, neuer Champions-League-Modus.
Ich finde es super.
Holt sehr viele ab, oder?
Nein, ich finde es super. Ich habe das ja gesagt, das Einzige, was halt zu Beginn ein bisschen schwierig ist, das wird dann mit Fortdauer quasi, wenn mehr Spiele sind, wirst du dann einmal schauen, wer ist in meiner Reichweite, gegen wen spielen die noch, weil das kannst du so nicht am Schirm haben, aber ich finde es für die Fans, wenn man sagen, das ist wichtig für die Fans, das ist natürlich super, weil sie haben 4 unterschiedliche Gegner zu Hause, sie haben 8 unterschiedliche Gegner allgemein, sie haben immer wieder was Neues, das ist, glaube ich, sehr, sehr ansprechend, für mich zumindest, und es ist, wenn ich es aus Trainersicht sage, ist es eine unglaubliche Challenge, dich darauf vorzubereiten, weil das natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist, quasi so ein Spiel und so eine Mannschaft zu zerlegen. So wenn du Hin- und Rückspiel hast, hast du viele Vorinformationen irgendwann einmal schon. Also das Staff ist da auch sehr gefragt.
Ja, gefragt war auch Salzburg unter der Woche in der Champions League bei Sparta Prag, aber es gab am Ende einen recht deutlichen Abend aus Salzburger Sicht, ein 0:3 gegen die Tschechen. Das war vielleicht in dieser Tonart, in dieser Deutlichkeit auch nicht zu erwarten. Peter, wie sehr haben dich die Ergebnisse der österreichischen Mannschaften, beginnend vielleicht mal mit Salzburg, überrascht?
Ich glaube, es ist für alle ein wenig überraschend gewesen, dass es dann so klar war. Der Spielverlauf war suboptimal, das ist das eine. Das andere ist, dass man eine Mannschaft wie Sparta Prag jetzt dann bei uns nicht zu den ganz Großen einreiht, weil sie lange nicht in dem Geschäft dabei waren. Aber wenn man halt genauer hinschaut, weiß man, wie lange die keine Spiele verloren haben, wie stabil die sind. Und die haben das halt alles wirklich ausgespielt. Ne? Also sie haben den Salzburgern zumindest an dem Tag wirklich die Grenzen aufgezeigt. Alle hätten uns mehr erhofft, aber alles, was in Richtung der Spielidee, das frühe Stören, haben die Prager immer die richtige Antwort gehabt. Und das geht auch in der Höhe leider Gottes auch in Ordnung.
Wie hast du die Sturmpartie gesehen und die Leistung? Und was müssen die Lehren sein für beide Teams aus diesen ersten beiden Auftritten?
Ja, auch bei Sturm, glaube ich, ist Sturm möchte ich jetzt mal sagen, es ist... Da verstehe ich, dass diese Saison wahnsinnig schwierig ist. Also man hat alles gewonnen letztes Jahr, was es in Österreich zu gewinnen gibt. Und man hat Salzburg abgelöst. Man hat eine mörderische Euphorie. Der Mensch neigt dazu, dass auf etwas, was außergewöhnlich war, einmal was draufgesetzt wird. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also das muss man ganz einfach so sagen. Deswegen kann man Sturm Graz jetzt als den Doublesieger herstellen und sagen, die Übermannschaft, sie haben Außergewöhnliches geleistet und jetzt würde ich es gern wieder in der Normalität einordnen, was es ist. Und da ist es möglich, dass du gegen eine französische Mannschaft eben Probleme hast. Und das ist eben passiert. Also ich sehe da jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich habe von Start weg gesagt, klar, wenn eine der Mannschaften unter die Top 24 kommt, ist es eine außergewöhnliche Leistung. Da haben sie super, super performt gegen die Gegner. Deswegen ist es keine Überraschung. Auch Brest hat sehr viel Körperlichkeit reingelegt.
Ja.
Das hat Sturm in dem Fall, vielleicht weil es das bei uns in der Liga nicht immer so gibt, nicht so verteidigen können und hat ihre Probleme gehabt. Also wir werden da mit unseren Mannschaften da oder dort logischerweise irgendwann einmal an unsere Grenzen stoßen, wo es eben schwieriger wird. Ändert nichts daran, dass Sturm eine super Mannschaft hat. Aber das ist jetzt für mich nicht so eine wahnsinnig große Überraschung, dass es passieren kann. Beide werden Punkte machen, davon bin ich auch überzeugt, aber von beiden zu verlangen, oder ich kann nur hoffen, dass eine reinkommt, das wäre schon wirklich überragend.
Na Markus, sehen Sie das ähnlich? Was den österreichischen Fußball betrifft, Top 24 wäre schon für beide ein Riesenerfolg. Wir werden jetzt auch nochmal die Tore aus dem Spiel Brest gegen Sturm sehen.
Ja, ich glaube, das ist so wie Sturm schon mal wirklich eine schwierige Zeit. Wir haben auch einige Spieler, quasi Leistungsträger, ein paar Stammspieler verloren.
Einige spät gekommen auch von der Euro.
Spät gekommen und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach auch Anlaufschwierigkeiten vielleicht auch noch haben in der Liga. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein paar Punkte wird sicher geben. Unter den Top 24 sicher ist jetzt eher, glaube ich, nicht. Von Salzburg war es ein bisschen für mich überraschend, dass es wirklich so deutlich war. Weil es halt einfach aus und davor hätte es eigentlich stabiler mir vorgestellt in die Richtung des Spiels und war dann ein bisschen zu deutlich für meine Meinung.
Peter, was auch Thema war in den letzten Tagen, ein Österreicher war noch im Einsatz bei beiden Mannschaften und zwar Emanuel Aibu bei Sturm gegen Brest. Siehst du das auch ähnlich kritisch, wie es momentan auch Bericht erstattet wird, auch im Hinblick für Ralf Rangnick, für das Nationalteam?
Ja, ich könnte sagen, das ist der Weg gewesen. Das ist jetzt von heute auf morgen passiert, dass jetzt dann voriges Jahr oder vor zwei Jahren in Salzburg 15 Österreicher gespielt haben und bei Sturm Graz 14 Österreicher. Also es war eine Tendenz und eine Entwicklung, die absehbar war. Und in Österreich neigt man halt dann dazu, wenn es nicht läuft, dann Dinge anzusprechen. Nicht? Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass nur ein Österreicher gespielt hat, weil ja die letzten Jahre auch quasi die Entwicklung gesehen habe, da hat halt niemand was gesagt, weil die Tendenz nach oben war. Und so wie es halt im Sport ist oder im Fußballsport immer ist, das habe ich auch immer gesagt, wenn du was suchst, was dir nicht passt, du findest immer was. Also du kannst jetzt dann hergehen und kannst sagen, Sturm Graz oder spielt jetzt dann nur ein Österreicher, in Salzburg spielt gar kein Österreicher, dann spielen nur Routiniers, es spielen keine Jungen. Wenn dann auch ein paar Junge spielen, dann spielen die Jungen nicht aus der eigenen Akademie. Du findest immer was. Und da schließe ich mich ganz einfach nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, das ist vielleicht für die Nationalmannschaft nicht so gesund. Aber die meisten Österreicher, die guten Jungs, viele davon spielen sowieso im Ausland. Wir haben eine unglaubliche Masse an Spielern, die im Ausland unterwegs sind. Und wer jetzt darauf kommt, dass bei Sturm Graz oder bei Salzburg im Speziellen wenig Österreicher spielen, weiß ich nicht, was er die letzten zwei Jahre geschaut hat, in was für Richtung das es geht.
Kevin, bei einem Ihrer Ex-Clubs, bei Rapid, findet ja auch quasi momentan ein Umdenken statt, hat man das Gefühl. Stichwort auch Österreicher-Topf. Es war schon in dieser Saison der Fall, dass man da auf gewisse Einnahmen verzichtet, weil eben jetzt mehr Legionäre auch mit dabei sind, die aber auch eben Qualität mitbringen. Ist das zwangsläufig der Weg zum Erfolg?
Ja, ich glaube, es ist sicher immer nicht ganz so einfach für einen Verein oder für die Verantwortlichen. Du willst ja natürlich auch erfolgreich Fußball spielen und wenn es dann am Ende nicht für einen Österreicher Topf reicht, dann kann ich das schon verstehen, dass man vielleicht da auf die gewissen Einnahmen verzichtet, wenn man sich das als Verein leisten kann, sage ich mal. Ich glaube, Rapid steht finanziell sehr, sehr gut da, sind da sehr sicher und machen da sehr viel richtig. Und ich glaube auch jetzt, wenn man das sieht mit der Kaderzusammenstellung, haben sie einen richtig guten Job gemacht und die Mannschaft wirkt sehr intakt. Ich glaube, dass das mit dem Trainerteam allen zusammen richtig gut passt und dass sie momentan zu Recht da ganz oben stehen und auch international dabei sind, ist, glaube ich, für Rapid auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da dann vielleicht als Verein hergeht und sagt, ja, okay, wir müssen mehr auf das Sportliche schauen und wenn es dann nicht ganz reicht am Ende für den Österreicher Topf, ja, dann, wenn man das finanziell ausgleichen kann, dann ist das auf jeden Fall okay und kann ich verstehen, ja.
Sie haben die Chemie auch angesprochen, momentan innerhalb des Clubs. Man hat das Gefühl, alles bewegt sich in dieselbe Richtung, alle ziehen an einem Strang. Würden Sie sagen, ist das der größte Unterschied zu Ihrer Zeit bei Rapid?
Ja, also ich habe mich bei Rapid auch sehr wohl gefühlt. Also wir haben auch innerhalb der Mannschaft super Jungs gehabt. Also ich habe mich sehr, sehr gut mit sehr, sehr vielen aus der Mannschaft verstanden, auch privat. Jetzt noch Kontakt, vor allem mein bester Kumpel, der Krüli, Marco Krüli, ist jetzt auch leider nicht mehr da. Aber ansonsten glaube ich, dass innerhalb der Mannschaft bei uns auch sehr, sehr viel gepasst hat. Natürlich war sportlich nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Natürlich waren wir auch im Cup-Finale. Wenn wir das gewonnen hätten, wäre wahrscheinlich auch alles okay gewesen oder wäre ein Riesenerfolg gewesen. Aber ansonsten so von meiner Erfahrung her, die 2 Jahre waren auch gute Zeit. Also wir waren mannschaftlich, haben wir ein super Mannschaftsklima gehabt. Aber momentan glaube ich, dass das vielleicht noch ein Tick besser passt und das Sportliche natürlich ist dann immer ausschlaggebend. Wenn sportlich richtig gut läuft, dann glaube ich, ist alles das Drumherum auch ein bisschen ruhiger.
Wären Sie damals gern geblieben?
Ja, für mich war das immer ein bisschen schwierig, weil ich auch Spieler bin, glaube ich, war damals schon in Köln. Also wenn ich das Vertrauen spüre, so wie es auch jetzt bei Slovan ist, von Anfang an das Vertrauen spürt, dann bin ich immer, dann bin ich am besten, dann kann ich meine Leistung abrufen und nicht, wenn ich dann weiß, ich spiele jetzt vielleicht einmal ein Spiel gut und dann einmal vielleicht 2 nicht so gut und wenn dann das Ergebnis am Ende auch nicht passt, dann weiß man schon, okay, im nächsten Spiel bin dann wahrscheinlich zu 99% ich, der dann wieder draußen sitzt. Dann ist es als Verteidiger, als Innenverteidiger immer ein bisschen schwieriger, da in Rhythmus zu kommen. Natürlich habe ich viel von mir selber erwartet und war auch persönlich nicht zufrieden mit der Einsatzzeit. Habe dann am Ende wieder gespielt bei Rapid, haben dann auch einen relativ versöhnlichen Abschluss gehabt. Also auch mit dem letzten Heimspiel, da damals dem Sieg gegen Sturm, war das alles für mich persönlich gut. Aber es war auch klar, relativ früh schon im Winter, dass wahrscheinlich bei Rapid nicht weitergehen wird. Also es war für alle klar, dass ich mein Vertrag ausläuft, aber ja, es ging ja nicht nur mir so, es war mit einigen anderen Spielern, die auch dann am Ende vertragslos waren, nichts gesprochen worden ist, also man hat sich dann schon denken können, wo die Reise hingeht, war für mich persönlich auch voll okay, aber wäre halt schön gewesen, wenn es vielleicht mal kommuniziert worden wäre, aber für mich hat das die 2 Jahre, die habe ich in guter Erinnerung und für mich war das auf jeden Fall ein super Schritt, dann, dass ich dann jetzt zu Slovan wechseln habe können.
Rapid hat ja damals auch international überwintert. Da gab es ja dann im Frühjahr noch die Entscheidungsspiele gegen Vitesse Arnheim. Was trauen Sie Rapid heuer in der Conference League zu?
Ja, ich glaube schon. Natürlich auch der neue Modus. Aber ich glaube schon, dass die Rapidler jetzt mit der Mannschaft, wenn die das so weiterführen können, wenn die Mannschaft fit bleibt, gesund bleibt, dann haben sie auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance, dass sie weiterkommen und nicht nur die 6 Spieler sind, glaube ich, oder genau, dass sie da auf jeden Fall mehr Spiele haben werden. Und ist nicht immer ganz einfach, das wissen wir auch. Wenn du international immer gefordert bist und dann am Wochenende in der Liga auch immer schwere Spiele hast, dass du dann in beiden Bewerben gut performst und erfolgreich bist, wird nicht einfach, aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, ja.
Ja, Peter, wir haben die Gegner im Hintergrund auf der Video-Wall. Ein paar Unbekannte sind gefühlt dabei, auch von den Logos her. Das ist die Conference League. Man hat bei der Auslosung sofort gemeint, LASK Rapid, da sollte man eigentlich überwintern. Siehst du es ähnlich?
Ja, also bei Rapid sehe ich schon eine große Möglichkeit, so wie sie sportlich auftreten. Aber so wie es Kevin gesagt hat, es ist halt mal schauen, dass die Führungsspieler auch soweit verletzungsfrei sind. Es gibt ja einen guten Kader, aber es gibt trotzdem 3-4 Spieler, die besonders wichtig sind. Die brauchst du dann in besonderen Spielen. Ein besonderes Spiel kann auch die Meisterschaft mal sein oder sonst irgendetwas, aber musst du dann durchtauschen können. Beim LASK wird man sehen, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Also normalerweise hätte ich von Start weg gesagt, dass der LASK sicher auch da dabei ist, aber beim LASK ist eben die Frage, was ist dort, wie ruhig wird das Umfeld jetzt mit dem ersten Sieg in der Meisterschaft? Hoffe, dass er ein bisschen ruhiger wird für Markus Schopp, von der Qualität der Spieler, der Mannschaft, jetzt auch von der Qualität des Trainers logischerweise, kann man da auch überwintern, ja.
Markus, wir haben heute schon ein bisschen über Ihre persönliche Situation gesprochen mit der Familie. Sie haben gesagt, nimmt natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Bleibt noch genügend Zeit, um sich Fußballspiele anzuschauen?
Weniger als vorher, aber ja, natürlich. Also ich sage jetzt, wenn international ist, also die Kinder schlafen ja schon am Abend, von daher ist es immer wieder drin und natürlich verfolge ich es und natürlich wünsche ich mir, dass alle überwintern. Wird schwierig, aber ja, für den österreichischen Fußball, für die 5-Jahres-Wertung wäre es natürlich toll.
Absolut. Wir drücken auf jeden Fall den österreichischen Mannschaften allesamt die Daumen und freuen uns auf viele internationale Spiele in diesem Fußballherbst von Salzburg, Sturm, LASK und von Rapid. Und international wird eben auch kommende Woche gespielt. Wir haben es heute schon gehört, nämlich in der UEFA Europa League, die dann nächste Woche hineinstartet in die Ligaphase. Dort gibt es ja wie in der Champions League 8 Spieltage im Gegensatz zur Conference League. Dort sind es ja 6 und da sind einige richtig gute Mannschaften mit dabei. Also freuen wir uns schon kommende Woche auf den Start der Europa League Saison. Die Woche darauf gibt es dann wieder Champions League, Europa League und Conference League, so wie man das kennt, Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League und Conference League. Da freuen wir uns schon drauf. Da gibt es dann das Auswärtsspiel von Rapid bei Basaksehir hier und der LASK startet hinein gegen Djurgården Garden. Also wir sind gespannt, was es da für Ergebnisse geben wird. Für heute, Kevin Wimmer, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch die Einblicke von Slovan Bratislava.
Danke für die Einladung. War auch sehr schön, dass ich da sein durfte.
Hat uns gefreut, Markus Suttner, Sie auch wieder mal dabei gehabt zu haben. Vielleicht ja mal wieder hier im Sky-Fußballstudio.
Gerne, gerne. Einen schönen Abend noch.
Ja, und Peter sind wir sowieso im Dauereinsatz gewohnt.
Ich möchte auch sagen, danke, dass ich mit meinen zwei Jungs da sein durfte.
War eine nette Runde, oder?
Ja.
Ja, schöne Erinnerungen auch an die damalige Zeit. Ja.
Stimmt.
Und für heute soll es das dann langsam gewesen sein. Liebe Fußballfans, freue mich, dass Sie hier noch dabei geblieben sind am heutigen Abend bei Talk und Tore. Starten Sie gut in die Woche morgen. Bis bald auf Sky.